Herzlich willkommen zum INKE-Podcast, inklusive Exzellenz in der Medizin. Und das ist ein Projekt der Universitätsmedizin und der Universität Greifswald, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir unterhalten uns in den kommenden Folgen über die Bedeutung, die das Geschlecht in der medizinischen Versorgung und in der medizinischen Forschung hat bzw. haben sollte. Welche Rolle spielt das Geschlecht zum Beispiel bei Symptomen von Krankheiten? Und was heißt das für Diagnose und Therapie? Wird ein Mensch allein durch das biologische Geschlecht definiert oder gehört da noch mehr dazu? All das diskutieren wir mit unterschiedlichen Gästen aus der Versorgung, aus Wissenschaft und Forschung, ebenso wie mit Betroffenen. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich, das Projekt mit diesem Podcast begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Heute geht es um geschlechterspezifische Aspekte bei gleich zwei Erkrankungen. Wir schauen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf die chronische Nierenkrankheit. Was hat das Herz mit der Niere zu tun und was die Niere mit dem Herzen und welche Zusammenhänge ergeben sich aus dem biologischen und dem soziokulturellen Geschlecht, also all dem, wie wir uns durch Erziehung und gesellschaftliche Erwartungen als Frau oder als Mann verstehen. Darüber spreche ich heute in unserem virtuellen Studio mit Professor Dr. Silvia Stracke, die uns aus Greifswald zugeschaltet ist, und mit Professor Dr. Ute Seeland, die sich aus Magdeburg eingewählt hat. Professor Dr. Silvia Stracke ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Nephrologie und sie leitet das Projekt INKE, also inklusive Exzellenz in der Medizin. Dazu ist sie stellvertretende Direktorin der Klinik für Innere Medizin A an der Universitätsmedizin in Greifswald und hat die Bereichsleitung für Nephrologie, Dialyse und Hochdruckkrankheiten sowie die Leitung des KFH-Nierenzentrums in Greifswald inne. Professor Dr. Ute Seeland ist Fachärztin für Innere Medizin und Gendermedizinerin mit dem Schwerpunkt Kardiologie und hat die erste Vollprofessur für geschlechtersensible Medizin in Deutschland und das an der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Und sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, der DGSGM. Ganz herzlich willkommen im virtuellen Studio.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.
Frau Professor Stracke, mögen Sie vielleicht noch mal ein paar Worte zum INKE-Projekt sagen, das Sie ja leiten?
INKE bedeutet inklusive Exzellenz in der Medizin und es ist ein BMBF gefördertes Projekt, das über 5 Jahre läuft. Es ist ein Verbundprojekt zwischen der Universität und Universitätsmedizin Greifswald und es ist eben inter- und transdisziplinär angelegt. Es geht darum, Geschlechteraspekte in die Forschung zu integrieren. Und das ist in unserem Zusammenhang hier wichtig, weil wir ja sehen, dass im Endeffekt die Versorgungsrealität für Menschen mit chronischer Nierenkrankheit nicht geschlechtersensibel ist. Und das liegt daran, dass in den Leitlinien nichts steht. Und die Leitlinien berufen sich auf Evidenz, auf randomisierte, kontrollierte, prospektive Studien, die es dann eben nicht gibt. Das heißt, wir versuchen, das Bewusstsein zu schärfen von den Forschenden, von den jungen Forschenden, aber natürlich auch schon von etablierten Forschungsgruppen. Wir haben Beratungsinstrumente, wie das Geschlecht berücksichtigt werden kann, wie die Daten getrennt ausgewertet werden können, wie sie überhaupt erstmal erhoben werden können. Es gibt auch Möglichkeiten, nicht nur das biologische, sondern auch das soziale Geschlecht von Anfang an mitzudenken. Das sind aber alles neue Forschungsansätze. Da gibt es auch noch sehr viel zu erforschen und zu publizieren. Und das ist ja auch immer ein Interesse an Unikliniken, dass man ja da auch sieht, da gibt es noch Felder. Aber wenn wir da nicht anfangen, ganz vorne mit der Forschung, kann auch hinten in der klinischen Versorgung nichts mehr rauskommen.
Mit den Methoden, mit der Erforschung von soziokulturellem Geschlecht, das ist auch ein Schwerpunkt, den wir in Magdeburg behandeln. Und wir sind da immer sehr offen auf Kooperationen und deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit dem INKE-Projekt kooperieren können.
In manchen Sinnsprüchen werden Herz und Nieren zwar in einem genannt, zum Beispiel, wenn man etwas auf Herz und Nieren prüfen will, also ganz gründlich sein möchte, Aber für Nichtmedizinerinnen und Nichtmediziner ist der enge Zusammenhang vielleicht doch nicht so ganz einfach erklärbar. Vielleicht könnten wir zum Einstieg kurz erläutern, was beide Organe, die im Körper erstmal weit entfernt voneinander scheinen, miteinander zu tun haben.
Ich kann ja ganz kurz beginnen vielleicht. Und zwar gibt es den Begriff des kardiorenovaskulären Systems. Und das ist in der geschlechtersensiblen Medizin ein sehr, sehr spannendes und wichtiges System. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Verschaltungen. Das heißt, wir sind natürlich nicht mit unserem Herz und unserer Niere alleine, sondern das Gehirn spielt auch immer mit und weitere Funktionen. Vielleicht soweit erstmal, um den Zusammenhang darzustellen.
Ja, ich kann aus meiner Sicht noch beisteuern. Die Nieren sind sehr gut durchblutet und sie sind eben Teil des kardiorenovaskulären Systems, so wie Frau Professorin Seeland das gerade gesagt hat. Und das bedeutet eben Kardio, Herz, Reno, Niere und vaskulär Gefäße. Es gibt da auch eine neue Nomenklatur, das sich genau mit dem Zusammenhang beschäftigt. Und was passiert noch? Also Nieren regulieren den Blutdruck zum Beispiel über das sogenannte Renin-Angiotensin-System. Und ein hoher Blutdruck wiederum hat Auswirkungen auch auf das Gefäßsystem, auf Herz und Nieren. Und Herz und Nieren reagieren eben auf zu hohen Blutdruck, auch auf Diabetes und Rauchen. Es gibt also gemeinsame kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und es gibt jetzt neuerdings auch neue therapeutische Optionen. Also die gleichen Medikamente, die man bei Herz- und Nierenkrankheiten einsetzen kann, da sehe ich auch noch mal einen Zusammenhang.
Vielen Dank, spannend. Ich fange mal mit dem Herzinfarkt oder mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen an, dass wir das so ein bisschen verschränken können. Mit dem Herzinfarkt und der Erkenntnis, dass auch Frauen einen Herzinfarkt erleiden können und dass sich andere Symptome als bei Männern zeigen können, hat die Gendermedizin in den 1980er Jahren in den USA mit Marianne Legato ihren Anfang genommen. Inzwischen gibt es eigentlich kaum noch eine Indikation, wo nicht nach Unterschieden zwischen den Geschlechtern geschaut werden müsste. Wie sieht das heute bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, Frau Seeland?
Ganz wichtig waren diese ersten Arbeiten, die 1997 im Prinzip begonnen haben, mit Marianne Legato überhaupt aufmerksam zu machen zu diesen Geschlechterunterschieden. Heute sind wir tatsächlich etwas weiter in der Hinsicht, dass wie so, man sagt so schön, Awareness, das Bewusstsein doch etwas breiter geworden ist, dass es wichtig ist, zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Und zwar hier insbesondere, wenn wir Studien veranlassen, wenn wir Daten auswerten, dass wir die eben getrennt nach den Geschlechtern auswerten. Und da kann ich gleich noch einen zweiten Aspekt mit hinzufügen. Meistens ist es so, dass das Alter auch ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist, sodass wir eigentlich Geschlecht und Alter oft mitdenken. Und gerade in der Nephrologie, in der Nierenheilkunde und in der Kardiologie haben wir es zwar auch mit jüngeren Personen zu tun, aber sehr häufig eben auch mit älteren Personen. Und aus der geschlechtersensiblen Sicht ist es erstrebenswert, hier nochmal eine Unterscheidung zu unternehmen zwischen prämenopausalen, perimenopausalen, postmenopausalen Frauen und schwangeren Frauen und bei den Männern vor 40 und nach 40 mindestens.
Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, worin diese Altersunterschiede bestehen? Also bei Frauen liegt es natürlich nahe mit dem Hormonspiegel, also Stichwort Östrogen. Aber inwieweit, vielleicht ganz kurz, inwieweit spielt das eben auch rein in die Prädisposition für Krankheiten? Was passiert da?
Das ist wie immer mehrdimensional. Gerade das Alter ist ja sozusagen ein Begriff, der jetzt im Allgemeinen das chronologische Alter, also das, was man so biografische Alter sozusagen nennt. Wir haben aber natürlich auch das biologische Alter. Und das kann ganz unterschiedlich sein zu diesem chronologischen Alter. Und hier haben wir da wieder diesen Link, sag ich mal, von den rein biologischen Geschlechterunterschieden, das, was Sie gerade jetzt angesprochen haben über die verschiedenen Einwirkungen der Sexualhormone, zum Beispiel gerade aufs kardiovaskuläre System, aber eben auch auf die Niere, auch diesen soziokulturellen Aspekt. Das heißt, welche sozialen Zwänge liegen um mich herum oder wirken auf mich ein, während meines Alterungsprozesses. Und wir kennen alle, dass Gesellschaften sehr unterschiedlich reagieren können. Und gerade dieser Bereich Perimenopause ist ja ein sehr herausfordernder Bereich für die Gesellschaft und für die Frauen selbst natürlich auch.
Vielleicht noch mal für alle ohne medizinischen Hintergrund perimenopausal.
Perimenopausal, ja, das ist ein Begriff, der bedeutet, dass man im Prinzip nur retrospektiv sagen kann, ab wann bin ich eigentlich in der Menopause? Ja, weil die Menopause ist definiert, die letzte Regelblutung plus ein Jahr. Also ich weiß natürlich nicht, wenn ich meine letzte Regelblutung habe. Das heißt, ich kann erst ein Jahr später retrospektiv sagen, ah, war das dann ungefähr da. Und das ist dann die Zeit 5 Jahre vor und 5 Jahre nach dieser Menopause. Das ist für uns medizinisch die Perimenopause.
Da sind wir schon mitten im Thema, denn während in den letzten Jahren in den Öffentlichkeitsmedien zwar immer wieder auf die Besonderheiten eines Herzinfarktes bei Frauen hingewiesen wird, dürfte der Geschlechterunterschied bei Nierenkrankheiten, bei chronischer Nierenkrankheit nicht so bekannt sein. Wo liegen hier Unterschiede vor, Frau Stracke?
Ja, bei der chronischen Nierenkrankheit findet man, wie auch sonst überall da, wo man hinschaut, Unterschiede. Also zum Beispiel bei der Häufigkeit vom Auftreten und bei dem Voranschreiten der chronischen Nierenkrankheit, also beim sich verschlechtern, bei der Sterblichkeit, bei den Behandlungsverläufen, Therapieansprechraten und auch Nebenwirkungsprofile von Medikamenten weisen deutliche Geschlechterunterschiede auf. Die chronische Nierenkrankheit an sich ist ein bedeutendes öffentliches Gesundheitsproblem. Die Häufigkeit, die sogenannte Prävalenz der chronischen Nierenkrankheit beträgt in der Allgemeinbevölkerung etwa 10%, in bestimmten Bevölkerungen auch mehr. Es ist so, dass Frauen eine höhere Prävalenz an chronischer Nierenkrankheit haben als Männer, also häufiger die Diagnose chronische Nierenkrankheit haben, etwa sagen wir mal 12 bis 15% und bei Männern eher so um 10%. Das ist dann weiterhin so, weil Sie eben das Alter ansprachen, dass die Nierenfunktion mit dem Alter abnimmt. Die Nierenfunktion kann man auf verschiedene Arten und Weisen messen. Meistens ist es die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, die man misst, also die Filterleistung der Nieren, die Entgiftungsleistung, die wird in einer Zahl ausgedrückt. Und diese Entgiftungsleistung nimmt dann ab dem Alter von 30 Jahren etwa um 1 Milliliter pro Minute und Jahr ab. Also wenn ich mit einer Filtrationsleistung von 120 Milliliter pro Minute starte, dann nimmt das eben ab. Und ich kann das beeinflussen, indem ich mich gesund ernähre, bewege, meine kardiovaskulären Risikofaktoren kontrolliere. Dann bleibt das eben dem altersgemäßen Funktionsabfall der Nieren. Und wenn die Risikofaktoren mehr sind, andere Krankheiten dazukommen, dann schreitet dieser Funktionsverlust der Nieren halt schneller voran. Und auch da gibt es natürlich Geschlechterunterschiede, alleine auch in der Häufigkeit und Anzahl von kardiovaskulären Risikofaktoren. Also es ist dann sehr schnell vielschichtig, das Problem.
Sind da Vorerkrankungen, also wie zum Beispiel Diabetes, spielen die da eine Rolle oder kann so eine chronische Nierenkrankheit einfach so auftauchen?
Sie ist tatsächlich definiert über diese Filtrationsrate, die ich gerade genannt habe. Die häufigste Ursache für chronische Nierenkrankheit weltweit, auch in Deutschland, ist Bluthochdruck und Diabetes. Also diese beiden Zivilisationskrankheiten wirken sich auf die Nierenfunktion aus. Dann gibt es noch spezielle Krankheiten der Nieren, die vielleicht für 20% der chronischen Nierenkrankheiten verantwortlich sind. Aber hauptsächlich sind es tatsächlich diese beeinflussbaren Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck.
Wir haben bei den kardiovaskulären Risikofaktoren unter anderem den Diabetes. Und der Diabetes hat eine höhere Effektstärke, wie wir in der wissenschaftlichen Sprache sagen. Das heißt, wenn eine Frau einen Diabetes hat, dann ist das Risiko, an einer Nierenerkrankung zu erkranken, höher als bei Männern.
Also dann hätten wir ja im Grunde über diese beiden Risikofaktoren schon die Verbindung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Genau, also vielleicht ist das ein sehr schöner Ansatz, wo wir das nochmal erklären können mit diesem Zusammenspiel von mehreren Systemen. Die Niere ist wirklich ein Wunderwerk. Die hat ja wahnsinnig viele Funktionen. Und ist ja auch nicht ganz isoliert, sondern ist ja in diesem Gefäßbau, sagen wir mal, sehr mit eingebunden. Und wir hatten ja gerade gehört von Frau Professorin Stracke, dass die GFR, also diese Filtrationsleistung, ein Messparameter ist. Nun wissen wir, dass diese Filtrationsleistung bei Frauen im höheren Alter tatsächlich schneller absinkt als bei Männern. Und das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir uns über die Ausscheidung von Medikamenten unterhalten. Und dadurch kommen eben auch unter anderem Unterschiede in der Dosierung zum Beispiel zustande.
Du hast gesagt, dass die Filtrationsrate von Frauen schneller abfällt. Also sie haben häufiger eine chronische Nierenkrankheit. Das heißt, dieser Wert ist häufiger schlecht, aber schneller ist es irgendwie nicht. Also die Abfallrate der Filtrationsleistung ist bei Frauen langsamer. Also bei Männern, wenn sie eine chronische Nierenkrankheit haben, schreitet die schneller voran als bei Frauen. Also das kann sein, dass eine Frau chronische Nierenkrankheit Stadium 3 hat und behält. Und dass das nicht relevant schlechter wird und bei Männern dann eben schneller schlechter wird.
Okay, jetzt können wir natürlich jetzt wirklich sehr schön in diese präzisere Definition reingehen, weil aus der geschlechtersensiblen Sicht und aus der kardiovaskulären Sicht ist für uns diese GFR nicht ausschlaggebend, wenn wir von einer Nierenkrankheit sprechen, sondern eher die Albuminurie. Weil wir über die Albuminurie eher diese Problematik, zum Beispiel dieses Glomerulums und dieser vaskulären, also der Gefäßproblematik erfassen. Das heißt, hier sind wir an einem sehr schönen Punkt der Diskussion, dass vielleicht historisch gesehen diese GFR eben immer, oder nicht vielleicht, sondern historisch gesehen die GFR immer ein ganz wichtiger Parameter zur Definition herangezogen ist, dass wir aber aus geschlechtersensibler Sicht perspektivisch eigentlich uns die Albuminurie angucken müssen.
Albuminurie nochmal zur Erläuterung des Begriffs.
Das bedeutet, dass Proteine, ja, das können auch Mikroalbumin, also ganz kleine Proteine sein, die wir im Urin finden, die aber da eigentlich nicht hingehören. Und das ist so ein Marker dafür, dass die Funktion des Glomerulum, also dieser Einheit in der Niere, die dafür zuständig ist, unter anderem diesen Urin zu produzieren, dass die porös ist, sag ich jetzt mal, so ein bisschen durchlässig ist. Und das ist halt ein Zeichen davon, wo wir aus der klinischen kardiovaskulären Sicht von Nierenkrankheit sprechen würden. Allein dieser GFR-Abfall ist eben auch aus unserer Sicht ein physiologischer Abfall. Und da kann man natürlich jetzt versuchen zu diskutieren, ist das jetzt mehr oder weniger? Da gibt es verschiedene Studien zu.
Also die chronische Nierenkrankheit ist ja definiert und zwar über die glomeruläre Filtrationsrate plus die Albuminurie. Also beides spielt da eine Rolle und es wird auch beides gemessen. Ich hatte jetzt tatsächlich der Einfachheit halber mit der Filtrationsleistung, Entgiftungsleistung angefangen. Und wenn diese Filtrationsleistung unter 60 Milliliter pro Minute sinkt, heißt das chronische Nierenkrankheit und hat auch ein Stadium, nämlich G3. Und die Albuminurie ist auch in Stadien eingeteilt, 1 bis 3. Und auch das reicht tatsächlich auch aus, wenn ich eine normale Filtrationsleistung habe, aber eine Eiweißausscheidung im Urin, dann heißt das auch chronische Nierenkrankheit. Das ist schon richtig. Und dann gibt es natürlich jede Artenkombination. Ich kann Stadium von der Filtrationsleistung 3 haben und bei der Eiweißausscheidung 1 oder 2. Also das kann man alles kombinieren. Beides ist natürlich wichtig.
Genau, und hier sehen wir schon, dass wir im Prozess sind, im wirklich weiter zu erforschen und ganz wichtige Daten zu erheben, weil aus geschlechtersensibler Sicht eben sich dort einige Unterschiede ergeben, die eben nicht trennscharf sozusagen bisher sind.
Das bringt uns genau zu dem Thema Messwerte. Das gilt ja allgemein, also auch bei anderen Indikationen, beim Blutdruck beispielsweise, dass also gängige Blutdruckwerte genannt werden und dann eben für beide Geschlechter gelten. Wie ist das jetzt zum Beispiel eben bei dem GFR-Wert, also der Wert, der die Filtrationsrate misst und dem Wert, der eben die Eiweißkonzentration im Urin misst? Kann man da auch gleiche Standards ansetzen oder muss man da eigentlich zu unterschiedlichen Standards gehen bei Männern und bei Frauen? Und jetzt noch eine Umdrehung mehr, altersbedingt. Also gilt das Gleiche für alle oder wie müsste man da idealerweise vorgehen?
Ja, also die glomeruläre Filtrationsrate, abgekürzt GFR, das geht jetzt da um die Entgiftungsleistung, die kann man entweder messen, das ist aber sehr umständlich und es gibt deswegen Schätzformeln, die in großen Kollektiven entwickelt worden sind, wo man die Funktion gemessen hat und dann diese Formeln entwickelt hat. Man verwendet meistens das Serum Kreatinin dafür und das unterscheidet sich bei Männern und Frauen. Und dann geht es in die Formel hinein und dann wird auch da bei der Formel nochmal männlich und weiblich berücksichtigt und dann kriegt man einen Wert raus und der unterscheidet sich schon wieder zwischen Männern und Frauen. So ganz verstehe ich das nicht. Und es gibt ganz verschiedene Formeln, die sich dann durchsetzen. Und es gibt jetzt eine europäische Formel, die man verwenden möchte. Zuvor hatte man lange CKD-EPI, davor CKD mit einer Formel namens MDRD berechnet. Aber auch jede Formel hat ihre eigenen geschlechtsspezifischen Ungerechtigkeiten. Also die CKD-EPI und die MDRD-Formel, die waren bei Frauen ungenauer als bei Männern. Also die haben die Nierenfunktion bei Frauen mehr unterschätzt als bei Männern, sodass das möglicherweise dann auch ein Grund sein kann, dass die Häufigkeit der chronischen Nierenkrankheit bei Frauen mehr gesehen wird als bei Männern. Also das ist tatsächlich auch hier ja, vielschichtig. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich da jetzt mit dem Geschlecht ansetzen sollte. Ich würde sagen, die GFR-Grenze bei 60 für alle, ne, um die chronische Nierenkrankheit zu definieren, das gefällt mir nicht. Die hätte ich gerne alters- und geschlechtsspezifisch. Und ich würde das dann nicht nur anhand diesem einen Wert chronisch nierenkrank nennen, sondern ich würde dann die Verteilung in der jeweiligen Bevölkerung anschauen, alters- und geschlechtsspezifisch, und würde das Hyper- und Hypofiltration nennen. Also ein zu viel an Filtration, ein zu wenig an Filtration oder eben in einem mittleren Bereich. Das ist so meine Idee vom Ganzen, ja.
Ja, ist ein wunderbares Beispiel, um eben genau die Problematik der geschlechtersensiblen Medizin bei Messwerten zu verdeutlichen. Das heißt, wir merken gerade schon, dass diese Definition unscharf ist, beziehungsweise die Messart durch die Formeln immer wieder mit einem Bias belegt ist, also mit einer Verzerrung. Und diese Verzerrung wird umso größer, umso mehr Muskelmasse wir verlieren. Und das ist im Alter so. Ne? In die zusammen, die sogenannte Body Composition, die Zusammensetzung zwischen fester Masse, zwischen, sagen wir mal, flüssigen Kompartimenten, genau, und Fett, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der geschlechtersensiblen Medizin jetzt messen, weil wir daraus mehr erfahren, wie viel Muskelmasse hat ein Mensch eigentlich noch. Und im Alter, wissen wir alle, nimmt gerade die Muskelmasse ab und umso ungenauer werden diese Formeln und diese Berechnungen. Das heißt, wir brauchen hier eine andere Messmethode und da gibt es jetzt experimentell, Silvia Stracke weiß das besser als ich, aber solche Inulinformeln und noch andere Parameter, wo man das Kreatinin gar nicht braucht. Ja, das heißt, hier könnte ich mir vorstellen, dass wir da dann einen Fortschritt machen in der geschlechtersensiblen Medizin, wenn uns das allen bewusst ist.
Frau Strack, jetzt wird es wissenschaftlich, aber vielleicht nochmal zu dieser alternativen oder weiterführenden Messmethode.
Also, was da erwähnt wurde, das wäre eine radioaktive wirkliche Messmethode. Das würden wir im klinischen Alltag nicht machen. Wenn wir das aber sehen, dass die Person wenig Muskelmasse hat oder älter ist, dann würden wir Cystatin C messen. Und das dann, dafür gibt es auch wieder so Schätzformeln. Also wir würden Cystatin C verwenden in solchen Fällen.
Ein Aspekt ist vielleicht noch interessant im Zusammenhang mit den Nierenerkrankungen, dass prinzipiell tatsächlich die Männer, die eine schwere Nierenkrankheit haben und auf die Intensivstation kommen, dass die ein schlechteres Outcome, also ein schlechteres Überleben haben als die Frauen.
Woran liegt das? Gibt es da eine Vermutung? Gibt es da schon erste Hinweise?
Nein.
Es gibt auch noch andere Dinge. Ich hatte gesagt, Frauen haben häufiger chronische Nierenkrankheit, aber sie schreitet bei Männern schneller voran. Das Nierenversagen, also die Dialysepflichtigkeit, ist auch häufiger bei Männern als bei Frauen. Auch das ist nicht genau erforscht, warum das jetzt so ist, ne? Ob die Frauen häufiger konservativ und tot wählen oder warum das jetzt so ist, warum da mehr Männer dialysepflichtig sind. Ein Aspekt ist, dass die Nierenkrankheit schneller voranschreitet.
Ein Aspekt ist aber auch, dass tatsächlich, wenn dann eine Dialyse eingeleitet wird bei Männern im Vergleich zu Frauen, Frauen eine höhere Mortalität haben.
Das stimmt. Frauen haben ja in der Allgemeinbevölkerung eine geringere Mortalität und diesen Überlebensvorteil verlieren sie, wenn sie dialysepflichtig werden. Man denkt, dass könnte auch wieder damit zusammenhängen mit der klinischen Versorgung, ob die Risikofaktoren jetzt vielleicht schlechter eingestellt sind oder kürzere Dialysedauer bekommen sie. Sie haben schlechtere Gefäßzugänge. Das ist wieder nochmal ein ganz eigenes Thema, warum die Dialyse bei Frauen häufiger mit einer Sterblichkeit vergesellschaftet ist als bei Männern.
Genau, in der kardiovaskulären Medizin gucken wir sehr auf die Komorbiditäten. Also welche anderen Erkrankungen kommen noch hinzu zu der Erkrankung, die wir beobachten? Und das ist natürlich bei den Nierenerkrankungen auch der Fall, weil sie eben häufig im höheren Alter auftreten und dann viele verschiedene andere Erkrankungen aus dem kardiovaskulären Bereich, aber auch aus dem rheumatologischen Bereich hinzukommen. Und zum Beispiel diese rheumatologischen Erkrankungen kommen wieder häufiger bei den Frauen vor. Und das könnte zum Beispiel ein Aspekt sein, der eben auf diese, ja, Mortalität sich auswirkt, diese verschiedenen Kofaktoren. Und da zähle ich natürlich aus geschlechtersensibler medizinischer Sicht auch das Verhalten dazu. Und dann kommen wir wieder in diesen soziokulturellen Bereich. Also es sind nicht nur eigentlichen biologischen Komorbiditäten, sondern eben auch die Verhaltensvariablen, die wir untersuchen. Und zu diesem wiederum gehört nicht nur das Verhalten der Patientin, des Patienten, sondern eben auch der Ärztinnen und Ärzte. Und dann schließt sich so der Kreis, das, was Sonja Stracke gerade sagte, die schlechteren Zugänge, kleineren Gefäße eventuell, dann das Material, was wir benutzen und eben wirklich die Aufmerksamkeit bezüglich der Medikamente, welche Dosierungen und so weiter. Das halt, da ist dann auch einfach viel menschliche Lernkurve, die man da sicherlich mit einbeziehen muss.
Ein Aspekt fällt mir auch noch ein. Die Menschen werden ja im höheren Lebensalter dialysepflichtig und die Frauen sind dann eben alle postmenopausal. Das heißt, das Östrogen fehlt. Östrogen ist ein Schutzfaktor für Blutgefäße und das ist, wird auch immer diskutiert, eben, dass Frauen das schützende Östrogen bis zu einem bestimmten Alter haben und dass deswegen auch die Nierenfunktion bei Männern schneller schlechter wird als bei Frauen, so im Vergleich.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich wir sagen unseren Studierenden, das Östrogen ist sozusagen dieser Schutzhandschuh, ja, für die Niere. Ich glaube, es gibt fast kein Organ, wo das so unterschiedlich ist, tatsächlich mit diesem Schutzfaktor Östrogen. Denn man muss sich vorstellen, diese Glomerula, das sind diese kleinen Einheiten, von denen wir hier sprechen, die diese Funktion übernehmen, der Urinproduktion und der Entgiftung. Die haben ganz viele Östrogenrezeptoren, aber auch Testosteronrezeptoren. Und die sind extremst empfindlich, wenn es dort zu Schwankungen kommt in diesem Bereich. Und das ist sozusagen ein wissenschaftlicher Ansatz, mit dem wir uns in der geschlechtersensiblen Medizin beschäftigen und den Nierenerkrankungen.
Wie würden Sie das einschätzen? Die Frage geht jetzt eher an Frau Stracke. Wie würden Sie das einschätzen, inwieweit Verhaltensänderungen eben auch einen Einfluss haben können auf die Niere, auf die chronische Nierenkrankheit und eben auch zum Beispiel auf die Messwerte der Filtrationsrate?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sie bezieht eigentlich auch wieder das soziokulturelle Geschlecht mit ein. Die kardiovaskulären Risikofaktoren, also Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen und auch die Erhöhung von den Blutfettwerten, die sind natürlich gut beeinflussbar durch Lebensstiländerungen. Man weiß, dass da generell Frauen eher drauf ansprechen als Männer. Es gibt da also geschlechtsspezifische Unterschiede auch wieder, ne? Man weiß auch, dass zum Beispiel Frauen weniger stark als Männer von einer Eiweißrestriktion profitieren und dass aber Männer häufiger einen ungesünderen Lebensstil haben im Vergleich zu Frauen. Ungesündere Ernährungsgewohnheiten, geringere Compliance bezüglich dietetischer Einschränkungen. Also wenn ich jetzt sage, bitte essen Sie weniger Eiweiß, dann wird das seltener umgesetzt von Männern im Vergleich zu Frauen.
Zwischenfrage, liegt das am höheren Fleischkonsum?
Unter anderem auch, ja. Und dann ist es so, wenn die Risikofaktoren, wie jetzt zum Beispiel das Gewicht oder der Blutzucker, schlecht eingestellt sind, dann ist das für Männer schlechter als für Frauen. Wir hatten ja eben gehört, dass bei Frauen die Risikofaktoren häufig nicht so gut eingestellt sind wie bei Männern. Man muss sagen, jetzt haben Frauen vielleicht das Glück, dass das bei ihnen nicht in dem gleichen Maße durchschlägt wie bei Männern. Aber trotzdem könnte man es ja leitliniengerecht einstellen, ne? Genau, also bei Frauen mit Diabetes werden dann im Vergleich zu Männern mit Diabetes die modifizierbaren kardiovaskulären Risikofaktoren schlechter eingestellt. Dafür gibt es ja keinen Grund, ne? Müsste man eigentlich machen. Dann weiß man, dass Männer auf eine Diagnosestellung chronische Nierenkrankheit eher mit Verleugnung reagieren als Frauen. Man weiß, dass die Leitlinien empfohlenen Therapien bei Männern eben häufiger zum Einsatz kommen und dass sie das kardiovaskuläre Risiko bei Männern eben effektiver senken als bei Frauen. Wir haben jetzt einen ganz großen Bereich noch nicht benannt. Also wir haben jetzt immer Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber es gibt ja auch Dinge, die nur Frauen betreffen, wie zum Beispiel die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft an sich ist kein kardiovaskulärer Risikofaktor, sondern Schwangerschaftskomplikationen. Und diese Schwangerschaftskomplikationen, die können halt eben nur Frauen betreffen. Da gibt es ja die Schwangerschaftsvergiftung, dieses HELLP-Syndrom, die Eklampsie. Das kann nur Frauen betreffen und ist dann auch ein kardiovaskulärer Risikofaktor. Und weltweit erleiden 5% der Schwangeren eine Präeklampsie. Und die Schwangerschaft, da gibt es auch weitere Risikofaktoren für akute Nierenkrankheit, die dann auch wieder in chronische münden können. Also man kann ja eine Blutvergiftung kriegen, vorzeitige Plazentaablösung, schwere Blutungen, diese Präeklampsie oder thrombotische Mikroangiopathien. Das sind alles Dinge, die dann halt nur Frauen betreffen können. Und auch chronische Nierenkrankheit in der Schwangerschaft kommt bei etwa 3% der Frauen vor. Auch Schwangerschaftshochdruck, Schwangerschaftsdiabetes führt alles zu mehr chronischer Nierenkrankheit.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, und zwar auf Ihre beider Erfahrungen, inwieweit das soziokulturelle Geschlecht, also nicht nur das biologische Geschlecht, Stichwort Alter, Vorerkrankungen, sondern auch das soziokulturelle Geschlecht bei den Erkrankungen, die wir gerade besprechen, eine Rolle spielen.
Also wichtig ist ja natürlich bei der chronischen Nierenkrankheit, dass die erkannt und behandelt wird. Also das nennt sich dann Versorgung, medizinische Versorgung. Und dafür gibt es häufig Leitlinien, wie ja, man sich bei diesem oder jenem Zustand verhalten soll, ne? Vorschläge oder eben Leitlinien. Und in dieser leitliniengerechten Versorgungsrealität für Menschen mit chronischer Nierenkrankheit, da gibt es jetzt auch wieder geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen erhalten zum Beispiel seltener die Diagnose chronische Nierenkrankheit, obwohl sie ja eine höhere Prävalenz haben. Sie werden seltener in die Nephrologie zur Mitbetreuung überwiesen. Man misst bei ihnen seltener die Nierenfunktion, sowohl diese GFR als auch die Albuminurie. Und sie erhalten auch seltener die in den Leitlinien zum Management der chronischen Nierenkrankheit empfohlenen Therapien, wie zum Beispiel ACE-Hämmer. Es sind also bestimmte Blutdruckmittel. Oder Sartane, die gehören auch zu den Blutdrucksenkern und auch Statine, also Blutfettsenker. Außerdem werden die kardiovaskulären Risikofaktoren bei den Frauen mit chronischer Nierenkrankheit weniger streng eingestellt als bei Männern mit chronischer Nierenkrankheit. Und die Ursachen für diese nun schlechtere Versorgung von Frauen mit chronischer Nierenkrankheit kann man nicht mehr im biologischen Geschlecht suchen, sondern das ist offensichtlich soziokulturell bedingt. Man weiß jetzt, das ist nicht erforscht, es ist unklar, ob das jetzt das Geschlecht der Patientin, des Patienten ist oder auch des Arztes oder der Ärztin, ne? Da gibt es verschiedene Ideen schon, aber es gibt da keine Meinung zu. Also das ist aber festzustellen, es ist so, in Europa, in den USA, egal wo man sich die Versorgungsrealität von Menschen mit chronischer Nierenkrankheit anschaut, findet man diese Unterschiede, die eben auf das soziokulturelle Geschlecht zurückzuführen sind.
Also das habe ich jetzt mit einiger Erschütterung gehört, muss ich zugeben. Woran könnte es liegen, dass Frauen hier unterdiagnostiziert sind, in der Therapie nicht gleich behandelt werden? Es erinnert mich ein bisschen an den Herzinfarkt, wo eben auch Frauen tatsächlich erstmal gar nicht diagnostiziert wurden in der Vergangenheit, zu spät diagnostiziert worden sind, weil eben die Symptomatik eine andere sein kann als eine Symptomatik bei Männern. Wie ist hier Ihre Einschätzung, Ihre Erfahrung vielleicht?
Es wird offensichtlich nicht so genau hingeschaut oder die empfohlenen Medikamente erreichen die Frauen nicht in dem Maße oder ich weiß es nicht, ob es an der Einstellung der BehandlerInnen liegt, also der Ärztin oder des Arztes. Ich zitiere jetzt mal einen männlichen nephrologischen Kollegen, der sich ebenfalls damit auseinandergesetzt hat und erschüttert oder erstaunt war, dass das so ist. Und er hat gesagt, überall, wo Männer in der Entscheidungs Macht sind, werden Frauen benachteiligt. Und ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen oder erklären. Es gibt Studien, wo männliche Ärzte mit weiblichen Ärztinnen verglichen werden, bei Menschen jetzt mit Herzinfarkt zum Beispiel oder in einer Notaufnahme. Das sind jetzt Daten aus den USA und die Behandlungsqualität, sprich das Überleben oder die Wiedereinweisung der Patienten und Patientinnen. Also die Qualität der Behandlung war besser, wenn Frauen behandelt haben, im Vergleich dazu, wenn die Ärzte männlich waren. Und besonders schlecht ging das aus, wenn ein männlicher Arzt eine weibliche Patientin behandelt hat. Also wenn man Frau ist, könnte man den Schluss ziehen, dass man sich von einer Frau behandeln lassen sollte. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt. Diese Daten gibt es für Deutschland nicht, aber eben für die USA.
Ja, ich könnte vielleicht noch mal einsteigen bei der allgemeinen Problematik, eine Nierenkrankheit überhaupt zu erkennen. Und zwar ist das noch mal anders als beim Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt ist es ja so, dass man das so ein dramatisches Ereignis oft ist, gerade diese männliche Art von Herzinfarkt. Der weibliche Herzinfarkt kann nicht so dramatisch einhergehen, aber doch mit deutlichen Symptomen häufig. Bei der Niere ist das schwieriger zu diagnostizieren, weil die machen eigentlich, sagen wir mal, jetzt so keine Symptome. Ganz, ganz lange Zeit. Wir haben da so ein Kontinuum, wo wir ganz lange wenige Symptome haben oder zumindest keine Symptome, die jetzt jemand auffallen würden und man deshalb zum Arzt gehen würde. Und das gilt natürlich für Frauen und für Männer. Aber hier müssen wir, glaube ich, ran, dass wir eben, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, differenzierte Messmethoden haben oder vielleicht doch mal mehr hinhören, ob es nicht doch vielleicht Symptome gibt, die sich vielleicht verifizieren lassen, um früher, bevor die Funktion der Niere und diese Albuminurie überhaupt messbar wird, dass man da schon vorher aufmerksam wird. Das ist, glaube ich, etwas, was auch in den soziokulturellen Bereich gehört, dass man viel mehr auf die Niere achtet als ein genauso wichtiges Organ, sage ich mal, wie das Herz. Und das gehört aus meiner Sicht in den soziokulturellen Bereich, sowohl auf die ärztliche Seite als auch auf die Patientinnenseite.
Ja, genau. Also es gibt auch eine Leitlinie zu dem Thema Versorgung von Menschen mit chronischer Nierenkrankheit in der hausärztlichen Versorgung. An der habe ich mitgeschrieben, zusammen mit der Abteilung für Allgemeinmedizin in Greifswald. Professor Chenot leitet diese. Da haben wir das festgelegt, ne? Also ein allgemeines Screening würde man nicht empfehlen, aber sobald ein Risikofaktor vorliegt, sollte geschaut werden nach Eiweiß im Urin und auch die Nierenfunktion sollte gemessen werden. Das ist jetzt eine Empfehlung. Da muss man natürlich trotzdem schauen, wie das angenommen und umgesetzt wird.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt mal, Frau Seeland hat es gesagt, also auf ärztlicher Seite als auch auf Patienten- und Patientinnenseite muss es bewusst sein, dass man sich um die Niere genauso kümmert wie es ums Herz. Ich glaube, das ist im Bewusstsein bei der allgemeinen Bevölkerung noch nicht so verankert. Was sagen Sie denn, wie heißt das Neudeutsch, zum Patienten-Empowerment? Da muss mehr Aufklärung passieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt bei mir ein Diabetes diagnostiziert würde, werde ich darauf hingewiesen, dass man eben auch einen Blick auf die Niere haben muss, dass ich eventuell bei meiner Hausärztin, bei meinem Hausarzt dann eben darauf aufmerksam machen können, haben wir denn diese Werte mal gemessen?
Ich gehe davon aus, also Patientinnen sollten auf jeden Fall informiert werden und es sollte bestenfalls auch Schulungen geben, zumindest aber Informationsveranstaltungen. Das wird sicherlich von den Fachgesellschaften gemacht. Es gibt auch Organisationen von Patientinnen und Patienten, die das mit unterstützen. Ich finde unsere Leitlinie weiterhin auch gut. Die kann man immer als Diskussionsstartpunkt zumindest nehmen. Ja, und ich glaube, dass viele Patientinnen und Patienten das schon wissen. Also bei dir Vorhandensein von Diabetes oder Bluthochdruck, glaube, das wissen schon viele. Die Niere, das stumme Organ oder sie leidet stumm, da gab es schon einige Artikel auch in überregionalen Zeitungen. Und was das Ganze jetzt noch mehr fokussiert, ist eben die Tatsache, dass hier diese neuen Medikamente entwickelt werden. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ich hatte das eingangs mal erwähnt, dass es jetzt mehrere neue Gruppen gibt, die für Herz- und Nierenkrankheiten eingesetzt werden können. Das eine sind die SGLT2-Hemmstoffe, dann gibt es sogenannte Incretin-Mimetika oder auch diese Abnehmspritze, die man da kennt. oder sogenannte Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten. Und all diese finden Eingang in die Leitlinien und haben als Einsatzgebiet chronische Nierenkrankheit und Herzschwäche. Und ich denke, dass die Tatsache, dass man es behandeln kann, jetzt auch nochmal neue Aufmerksamkeit auf die Diagnostik dann werfen wird. Also wenn die Patientinnen und Patienten verstehen, man kann es behandeln, dann macht es ja auch einen Sinn, dass ich das rausfinde, ne?
Ich finde das ganz, ganz wichtiges Thema, was Silvia Stracke da gerade angesprochen hat. Vor allem, weil aus kardiovaskulärer Sicht das echt ein großes Phänomen ist. Weil zum Beispiel diese SGLT2-Inhibitoren, die sind entwickelt worden für Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus. Mit genau diesem riesigen Risikofaktor, sage ich jetzt mal, der nochmal bei Frauen nochmal ein höherer Risikofaktor ist für kardiovaskuläre Erkrankungen und auch für die Nierenkrankheit. Und deshalb ist es sehr faszinierend, dass diese Medikamente die kardiovaskulären Erkrankungen, also wie zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, auch positiv beeinflussen. Diese Leitlinie zu diesen chronischen Herzinsuffizienzkrankheiten, die wiederum ist diejenige, ist eine Leitlinie aus den USA, die dieses Patient Empowerment auch wirklich adressiert. Also so kommt es wieder eins zum anderen. Das heißt, wir in Deutschland sind, glaube ich, wirklich gut beraten, dieses Patient Empowerment, wie man so schön in den englischsprachigen Ländern sagt, noch mehr in Deutschland in den Vordergrund zu treiben. Und das machen tatsächlich jetzt auch viele Studien, weil das von denjenigen gefordert wird, die die Gelder geben dafür.
Jetzt muss ich Sie beide mal fragen. Sie beide sind ja an der Universitätsmedizin tätig. Wie sieht das eigentlich in der Ausbildung aus? Denn Frau Stracke, ich bin immer noch erschüttert, sagt er, dass männliche Ärzte unter Umständen weibliche Patienten anders behandeln, also nicht ganz so gründlich. Kann sein, muss nicht sein. Aber wie sieht das denn in der Ausbildung aus? Also wird das allgemein so gelehrt, dass es Unterschiede gibt, Geschlechterunterschiede eben auch bei der chronischen Nierenkrankheit. Also bei Herzinfarkt vermute ich mal, hat sich's schon durchgesetzt. Wie sieht das aus an der Front, an der Ausbildungsfront?
Ja, also es geht um das Unterrichten von geschlechtersensibler Medizin. Das stand im aktuellen Koalitionsvertrag, dass das in die Ausbildung und in die Lehre, in die Curricula der medizinischen Berufe sollte. Ist es aber noch nicht. Und wir haben das an vielen Stellen in Deutschland in den Wahlfächern oder Wahlpflichtfächern. So haben wir das auch in Greifswald, ein Wahlpflichtfach zur geschlechtssensiblen Medizin. Das heißt aber, das muss sich erst ganz langsam durchsetzen. Wir nehmen oder fragen dann Referierende aus unserer Uniklinik an. Und sobald sich jemand dann damit beschäftigt, geht schon mal der Geist vielleicht auf, dass man dann weiter da suchen könnte und es dann in die Hauptvorlesung mit integriert, ne? Also das ist jetzt tatsächlich nicht festgeschrieben, sondern ist bundesweit im Rahmen von Wahlfächern vertreten. Ich bin mir ganz sicher, dass die Ute dazu mehr weiß, weil sie dazu nämlich auch forscht. Ich gebe mal das Wort weiter.
Tatsächlich war das ein großer Meilenstein, den wir jetzt erreicht haben hier in Magdeburg, dass wir die geschlechtersensible Medizin implementiert haben in einen Regelstudiengang. Also in der Charité ist das ja jetzt seit längerer Zeit schon so, dass die Lernziele zu den Geschlechterunterschieden implementiert worden sind über die ganzen Semester. Im Modellstudiengang. Ein Modellstudiengang bedeutet, dass man relativ früh eine Lernspirale aufbaut. Das bedeutet in dem weiteren Sinne, dass die Studierenden wie im Regelstudiengang nicht erstmal so eine Art Grundstudium haben, ein rein naturwissenschaftliches Grundstudium bis zum Physikum und dann die ersten PatientInnen sehen, sondern dass diese Schleife sozusagen, der Zusammenhang zwischen den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und den klinisch-praktischen schon mitgedacht wird in den ersten Semestern. Und dann ist es natürlich etwas einfacher, die Geschlechterunterschiede von vornherein sozusagen zu implementieren, das heißt in der Lehre zu verankern. Aber im Regelstudiengang ist das nicht ganz trivial, weil man natürlich genau wie eben schon angeklungen ist, alle Kolleginnen und Kollegen mitnehmen muss und möchte, die eben sich davor noch nie damit beschäftigt haben. Also das ist im Modellstudiengang auch so, aber sagen wir es mal so, im Regelstudiengang ist das noch mal schwieriger. Und deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben hier.
Also super spannend. Fontane würde sagen, ein weites Feld. Und ich merke, das Feld wird immer weiter, immer größer. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Professor Stracke, bei Ihnen, Frau Professor Seeland, für die reichhaltigen Informationen und den tiefen Einblick in geschlechtersensible, in geschlechterspezifische Aspekte bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei der chronischen Nierenkrankheit. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch von mir und für die gute Moderation.
Herzlichen Dank, es war wieder wunderbar.